Aktenzeichen Philipp Melanchthon, Reformator gegen die Kirchenspaltung, 450. Todestag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Er gehört zu den großen Deutschen. Er hat mit seinen Schulgründungen und Studienreformen wichtige Reformen angestoßen und er sah in der Bildung die wichtigste Grundlage für alle Lebensbereiche. Melanchthon war überzeugt, jeder sollte die Bibel selbst lesen können und sich mit seinem Glauben auseinandersetzen.
Das, verehrte Hörerinnen und Hörer, war Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Festakt in der Wittenberger Schlosskirche in Sachsen-Anhalt zum Anlass des 450. Todestages des Reformators und Humanisten Philipp Melanchthon in diesem Jahr. Wittenberg war Melanchthons Wirkungs- und Sterbeort. Er liegt neben Martin Luther in der Schlosskirche begraben, jener geschichtsträchtigen Kirche, an dessen Toren Luther 1517 seine berühmten Thesen gegen den päpstlichen Ablasshandel angeschlagen haben soll. Bildung für alle sei Melanchthons Anspruch gewesen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der katholische Bischof und Vorsitzende der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Gerhard Ludwig Müller, ebenfalls am Festakt anwesend, sprach von einem kleinen Wunder, dass ein katholischer Bischof am Grab Melanchthons in der Wittenberger Schlosskirche eine Rede zum Gedenken an diesen Zeugen Jesu Christi halten kann. Bischof Müller unterstrich, dass die sich zu Lebzeiten Melanchthons vollziehende Trennung zwischen den Konfessionen den Reformator zutiefst geschmerzt habe. Melanchthons auf Bewahrung der Einheit zielendes Engagement habe alle Fasern seiner Existenz betroffen. Als katholischer Bischof und als Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz empfinde er eine tiefe Dankbarkeit für das, was den noch getrennten Christen in seinem Land heute wieder an Gemeinsamkeit geschenkt worden sei. So Bischof Müller. Wer also war Philipp Melanchthon? Wirkmächtig wie Luther verschwand er doch in seinem Schatten. Melanchthon war leiser, versöhnender als der aufbrausende Reformator. Mit dem Augsburger Bekenntnis verfasste er die wichtigste Grundlage der evangelischen Kirche. Melanchthon sah Brücken, wo Luther nur Gräben sah. So kennzeichnet der langjährige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, die Unterschiede zwischen den beiden Reformatoren treffend. Neben Martin Luther war Melanchthon der zweite große Kopf der evangelischen Reformation. Anders als deren Galionsfigur war Philipp Melanchthon aber ein ruhiger, ein ausgleichender Geist. Er wirkte lieber im Hintergrund, als öffentlich zu provozieren. Luther ist der Derbe, der Unverblümte. Melanchthon, der eigentlich Philipp Schwarzerd hieß, und Luther ergänzten sich zu einer starken Doppelspitze der Reformation. »Ich kann so sanft und leise nicht reden«, kommentierte Luther 1530 die ihm so fremden Fähigkeiten des feinsinnigen Gelehrten aus Bretten bei Karlsruhe. In Melanchthon fand Luther die ideale Ergänzung, so jedenfalls meint Stefan Rhein, der Direktor des Lutherhauses in Wittenberg.
»Lernen sich zwei kennen«, lernen sich sehr schätzen. Und Melanchthon ist so fasziniert von der Figur des um 14 Jahre älteren Kollegen, dass er sich mit Feuereifer in die Theologie stürzt. Er beginnt sofort mit intensiven theologischen Studien. Und so ist es ihm möglich, schon ja nach starken 2 Jahren die erste Summe der gesamten reformatorischen Theologie zu schreiben, die Loci Communis.
In Anspielung auf dessen humanistische Bildung und dessen äußere Gestalt nannte Luther Melanchthon liebevoll den kleinen Griechen. Dieser hielt 1518 mit erst 21 Jahren seine Antrittsrede als Professor in der Lutherstadt Wittenberg. Melanchthon übertrifft mich sogar in der Theologie, schrieb ein angetaner Luther daraufhin in einem Brief. Ich glaube, dass seit 1000 Jahren die Heilige Schrift nicht mit solcher Reinheit und solcher Klarheit behandelt worden ist, schwärmt Luther, als Melanchthon die evangelische Theologie 1521 erstmals in ein Lehrbuch gefasst hatte. An seiner Quelle werde die christliche Welt bald die reinste Theologie trinken. So Martin Luther.
Meintest, er wäre ein Knab gewesen, von Geist aber ein Ries. Dieser Zwiespalt, dieser kleine Körper und diese gewaltige Intelligenz, das hat die Studenten, Besucher und Gäste sehr fasziniert. Also ein Mann, der auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt, vielleicht sogar mit einem leichten Sprachfehler, hat ja seinen Namen Melanchthon immer nur als Melanton geschrieben. Wenn er aber angefangen hat, laut zu denken, zu sprechen, Vorlesungen zu halten, er war der, der die meistbesuchten Vorlesungen in Wittenberg gehalten hat, bis zu 600 Studenten. Dann war die Bewunderung groß, klare Sprache, präzise Gedanken, eine fast unglaubliche Weite des Wissens, das umfasst Grammatik, Rhetorik, Philosophie, das geht bis in die Medizin, in die Numismatik, Geographie. Es ist fast unvorstellbar, welche Wissensgebiete Melanchthon umfasst hat. Dieses gewaltige Wissen in diesem kleinen Körper.
Melanchthon war aber nicht nur Theologe. Der Universalgelehrte hat das Wissen seiner Zeit verkörpert und fortgeführt, indem er zu allen Disziplinen Lehrbücher geschrieben hat. So verfasste der kongeniale Mitstreiter Luthers mit De Anima ein Lehrbuch über den Menschen, dazu eine Moralphilosophie, ein kosmologisches Handbuch oder die Institutiones Rhetorices, ein Werk über die Rhetorik. Seiner Rednergabe hat Melanchthon es, neben seiner Passion für die evangelische Lehre, zu verdanken, dass er auch und vor allem ein geschickter Kirchenpolitiker in die Geschichte einging. Melanchthon war ein versöhnender Charakter. 1525 schaffte er es bei einem Aufenthalt in Nürnberg, den Streit zwischen dem protestantischen Stadtrat und einer katholischen Äbtissin zu schlichten. Trotz Einführung der Reformation durfte das katholische Klarissenkloster bestehen bleiben. 5 Jahre später lagen wieder große Hoffnungen auf Melanchthons diplomatischem Geschick. Weil über Luther die Reichsacht verhängt worden war und er seine Heimat Kursachsen nicht verlassen durfte, reiste Melanchthon 1530 mit dem Manuskript eines christlichen Bekenntnisses nach Augsburg. Dort hatte Kaiser Karl V. die Reichsstände zu sich bestellt, um die Konfessionen zu versöhnen. Einer inneren Spaltung des Heiligen Römischen Reichs sollte entgegengewirkt werden. Die sogenannte Confessio Augustana hatte Melanchthon so formuliert, dass ihr möglichst die Protestanten und die Katholiken zustimmen konnten. Sein Versuch mit rhetorischem Geschick, eine Kirchenspaltung zu verhindern, scheiterte jedoch. Dennoch ist der damalige Bekenntnistext noch heute von größter Bedeutung für die evangelische Kirche auf der ganzen Welt. Das Augsburger Bekenntnis ist in seinen Texten auch heute noch für die Gemeindemitglieder leicht zu verstehen und so kompakt formuliert, dass man relativ schnell die wichtigsten Sachen auswendig lernen kann, erklärt die Kirchenwissenschaftlerin und Melanchthon-Kennerin Nicole Kuropka. Das fange schon beim Kirchenbegriff an. Die wahre Kirche ist die Versammlung aller Gläubigen, in der die Sakramente recht verwaltet und das Evangelium recht gepredigt werden. Das ist eine Zusammenfassung der Kirchenlehre in zwei Sätzen. Ein Kunststück, das so zu können. So Nicole Kuropka. Die Schriften Melanchthons stehen auch im Domizil des katholischen Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller, unweit der Tagungsstätte des Regensburger Religionsgespräches von 1541. Damals hatte der Reformator bei seiner dritten Reise nach Bayern, nachdem er schon in Nürnberg und in Augsburg war, ein weiteres Mal versucht, die Konfessionen zu einen. Mit Melanchthon, glaubt der Vorsitzende der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, hätte ich mich leichter unterhalten können als mit Luther. Philipp Melanchthon sei ein Vorbild, wenn es darum geht, Spannungen abzumildern und zu größerer Gemeinsamkeit zu kommen. Sicher würde Melanchthon sich freuen, glaubt Müller, wenn er im vergangenen Mai am Ökumenischen Kirchentag in München hätte teilnehmen können. Hören Sie nun Melanchthons Leben in kurzen Sätzen zusammengefasst.
Am 16. Februar 1497 wird Melanchthon als Philipp Schwarzert in Bretten als Sohn des kurfürstlichen Rüstmeisters Georg Schwarzert und Barbara Reuter, Tochter einer Kaufmannfamilie, geboren. Bereits als Kind lernt Philipp bei Hauslehrer Johannes Unger Latein. Seine Kenntnisse vertieft er auf der Lateinschule in Pforzheim, wo er auch die griechische Sprache erlernt. 1509 soll ihm der Pforzheimer Humanist Johannes Reuchlin den Namen Melanchthon verliehen haben, eine ins Griechische übertragene Form seines Nachnamens Schwarzert. Mit 12,5 Jahren beginnt Melanchthon in Heidelberg zu studieren. Am 10. Juni 1511 schließt er im Alter von 14 Jahren sein Studium mit dem Grad Baccalaureus Artium ab. 1512 geht er an die Universität nach Tübingen, um dort Astronomie, Musik, Arithmetik und Geometrie zu studieren. Gleichzeitig geht er seiner Begeisterung für die Sprachen und die Philosophie nach. Im Januar 1514 legt er in Tübingen mit 17 Jahren seine Magisterprüfung an der Philosophischen Fakultät ab. Anschließend lehrt er auch an der Tübinger Universität. Im August 1518 tritt er sein Amt als Professor für griechische Literatur an der Universität Wittenberg an und studiert dort unter Luther Theologie, der Beginn einer lebenslangen Freundschaft mit dem Reformator. Am 25. November 1520 heiratet Melanchthon die Tochter des Wittenberger Bürgermeisters Katharina Krapp. Bis kurz vor seinem Tod lehrt er an der Universität Wittenberg und publiziert zahlreiche bedeutende Werke seiner Zeit, zum Beispiel seine berühmte Lehre vom Menschen, De Anima, sowie physikalische, philosophische und theologische Schriften. Am 11. April 1560 hält Melanchthon im Wittenberger Augustinerkloster seine letzte öffentliche Ansprache. Am 19. April 1560 stirbt Melanchthon an einer fiebrigen Erkrankung in Wittenberg.
Eine letzte Frage drängt sich nun auf. Was wäre Philipp Melanchthon heute? Nochmals Stefan Rhein, Direktor des Lutherhauses in Wittenberg, abschließend.
Er würde gewiss zum Beispiel für die Ganztagsschule sein. Er hat sehr dafür plädiert und hat dies auch gelebt, zusammen mit seinen Studenten auch vom Aufstehen bis in den Abend hinein den Tag zu verbringen. Er hat ja zahlreiche Schüler bei sich selbst aufgenommen. Bildung ist nicht nur eine Stundenangelegenheit, dies prägt den gesamten Tag. Er wäre gewiss erschüttert über mancherlei Freizeitbeschäftigungen von Schülern und Studenten. Die Gefahren und Gefährdungen waren im 16. Jahrhundert auch da. Deswegen hat er mit seinen Studenten Theater gespielt, hat mit ihnen gedichtet, hat versucht, ihren Alltag in diesem Bildungskontext auch zu gestalten. Er wäre mittendrin in den Strukturdebatten, die wir führen. So bin ich mir ganz sicher, er wäre ein wunderbarer Bildungs- und Wissenschaftsminister heute.
Sie hörten Philipp Melanchthon, Reformator gegen die Kirchenspaltung. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.